Ja, ich begrüße euch alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, liebe Gemeinde, liebe Gäste, alle, die wir hier sind. So wie ich gehört habe, hat der Papst ja seiner Kurie erstmal so richtig die Leviten gelesen. Und bevor das heute einen falschen Zungenschlag bekommt, also das ist nicht meine Absicht hier. Ich möchte uns einfach nur das Wort austeilen. Und zwar nicht, damit wir Probleme bekommen, sondern damit wir damit Probleme lösen können. Ihr Lieben, meine heutige Predigt ist mir ein Herzensanliegen. Sie ist mir ein Herzensanliegen, weil ich denke, dass sie uns allen dabei helfen kann, in unserem praktischen Christenleben bestehen zu können. Und zwar nicht in einem freudlosen, gequälten Leben voller Entbehrungen und Selbstzweifel, sondern in einem Leben voller Zuversicht, Selbstbewusstsein und absoluter Heilsgewissheit. Ich hoffe sehr, dass wir in der nächsten Zeit noch weitere neue Menschen in unserer Gemeinde begrüßen können. Und da wäre es doch schön, wenn wir ein wirklich ansteckendes Christentum um uns herum verbreiten könnten. Es wäre doch schön, wenn die Menschen merken, wow, hier ist irgendwas anders wie woanders. Hier merkt man die Erlösung durch unseren Herrn, den Menschen richtig an. Und das soll nicht etwa gekünstelt sein, sondern das soll unser ganz normaler, natürlicher Lebensstil sein. Erlöste eben im Herrn. Ich weiß natürlich, dass wir hier bei uns in der Gemeinde eine Menge aufrechter Christen haben, gefestigt im Glauben, mit einer lebendigen Beziehung im Herrn und voll ungeheuchelter Liebenswürdigkeit und Nächstenliebe. Gar keine Frage. Und an guten Tagen würde ich mich vielleicht sogar dazu zählen. Aber ich weiß auch, und zwar von mir selber, wie sehr mir meine Seele immer wieder die größten Schwierigkeiten bereitet, wenn ich wieder einmal nicht auf Gottes Tempo eingehen will und meinen eigenen Weg gehen möchte, weil er für mich ganz offensichtlich leichter, kürzer, unkomplizierter, ja, weil es eben mein Weg ist, wo ich mich scheinbar auskenne, wo ich meine Fähigkeiten sehe und einsetzen will, wo ich auch für mich selbst Vorteile sehe und sehen kann. Und so ist auch schon aus so mancher Abkürzung ein folgenschwerer Umweg geworden, der mir viele Probleme gebracht hat. Ich bin eben auch so ein Seelchen, der dummerweise auch noch eine starke Seele hat, die nichts unversucht lässt, Dinge selbst zu regeln, selbst wenn Gott mir schon zugesagt hat, dass er sie regeln will. Schlimmer noch, wenn Gott mir gesagt hat, dass er diese Dinge bereits geregelt hat. Ich weiß also ziemlich genau, wovon ich heute rede. Ich habe für diese Predigt 24 Punkte zusammengetragen, die alle etwas mit Erlösung zu tun haben, mit Erlösung praktisch für das tägliche Leben. Aber weil Gott euch lieb hat und ich auch, habe ich das Thema heute auf 5 Punkte reduziert. Wir werden uns ja hier immer mal wieder sehen und dann können wir ja am Text weitergehen und vielleicht auch mal an den einen oder anderen Punkten arbeiten. Das Thema klingt vielleicht ein bisschen ernst und mag auch nicht jedem liegen. Und ja, es ist ernst. Es ist Gott ernst und das sollte uns schon darum auch sehr ernst sein, denn es hängt viel für unser praktisches tägliches Leben daran. Ich will versuchen, das möglichst entspannt rüberzubringen, damit sich niemand fürchten muss und möglichst viele einen Nutzen aus diesem Wort heute haben. Bevor ich uns einen Text aus dem Galaterbrief auszugsweise vorlesen möchte, komme ich ganz kurz erstmal zum ersten Gedanken, der mich vor Wochen zu dieser Predigt geführt hat, und möchte dem Philosophen Nietzsche zitieren, dem folgende Aussage zugeschrieben wird. Ich würde den Christen ihre Erlösung ja gerne glauben, wenn sie dann etwas erlöster reinschauen würden. Dieser Satz hat mich schon viele Jahre geärgert, aber auch immer tief berührt. Tief berührt, weil es ja stimmt. Ich habe es oft erlebt und erlebe es auch heute noch, dass Christen aussehen oder sich auch so verhalten, als wenn die Erlösung an ihnen vorbeigelaufen wäre. Dabei will ich natürlich niemandem zu nahe treten. Ich habe ganz gewiss nichts gegen Ernsthaftigkeit, nichts gegen Ruhe und Frieden, weiß Gott nicht. Aber wenn dann noch so eine Verbissenheit dazukommt und die Argumentation überwiegend aus dem Alten Testament geführt wird, dann frage ich mich doch manchmal, ob diese Menschen tatsächlich im Neuen Bund angekommen sind oder nur auf der Durchreise waren und, wie die heiligen drei Könige, dann schnell wieder an ihren Ausgangspunkt zurückgekehrt sind. Zurück zum alten Bund, zurück zum Gesetz, zurück dahin, wo man sich auskennt. Das Thema in der Bibel ist in der Bibel nicht ganz unbekannt und deshalb geht Paulus auch speziell darauf ein. Die Frage heute soll also lauten: Erlösung praktisch durch Jesus Christus, unseren Herrn, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens oder in Anführungsstrichen nur Erlösung durch Sündenvergebung, später mal ein Leben in der Ewigkeit und dazwischen einfach nur, sagen wir mal, Religiosität. Man kann das auch kürzer sagen: Gerechtigkeit aus Glauben oder Gerechtigkeit aus Werken. Noch kürzer: Gnade oder Gesetz. Beides gleichzeitig geht nicht. Kommen wir also zum Galaterbrief 1, Vers 6 bis 1,9. Überschrift: Gegen die Verfälschung des Evangeliums. Paulus schreibt: Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lässt von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christus verkehren. Aber wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals: Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen sehr ernst an, aber der Brief geht ja noch weiter und erklärt es dann auch ein bisschen weiter. Wir gehen jetzt ins Kapitel 3, Verse 1 bis 5. Überschrift: Die Gerechtigkeit aus Glauben. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es nun im Fleische vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Da euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er es durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Ja, und da kommen wir dann gleich zur Gretchenfrage. Glaubensgerechtigkeit oder Werkgerechtigkeit, das ist hier die Frage, die Paulus auch den Galatern stellt. Sie hatten eine hervorragende Lehre empfangen, und zwar von Paulus selber, der ihnen den gekreuzigten Jesus vor Augen geführt hatte und ihnen die Erlösung erklärt hatte. Erlösung durch Glauben, und zwar nur durch Glauben. Wenn wir uns das Opfer Jesu für uns anschauen und bereit sind, bis zum Ende mitzudenken, dann ist die entscheidende und lebenswichtige Frage doch: Hat das Opfer Jesu für uns ganz alleine ausgereicht, um uns zu erlösen, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens? Oder war das Opfer Jesu nur der Startschuss, der Neubeginn, zu dem wir anschließend noch etwas dazu tun müssen, um gerettet zu werden? Jesu Leib und Jesu Blut allein oder Jesu Leib und Blut und unsere vermehrten Anstrengungen nunmehr mit veränderten Vorzeichen Gott zu gefallen, wie wir es schon im Alten Bund versucht haben? Denken wir weiter: Wem gebührt die Ehre für unsere Erlösung? Jesu allein oder Jesu mit uns zusammen, die wir unseren Teilen mit Furcht und Zittern dazu beisteuern? Die Antwort steht in Hebräer 10,14: Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Hört ihr? Die geheiligt werden. Gehören wir dazu? Na klar gehören wir dazu, die wir unser Leben anvertraut haben, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja, tatsächlich, nicht wir sind die Vollender unseres Glaubens, sondern unser Herr Jesus. Ist dieses Wissen nicht entspannend und zugleich beruhigend? Und was können wir nun daraus mitnehmen? Nun, wir haben wieder ein Pärchen gefunden, das zusammengehört. So wie Demut und Sanftmut zusammengehören, so gehört Erlösung zusammen mit Glauben. Erlösung hat nichts zu tun mit Eigenanstrengung, sondern nur mit Glauben. Erlösung kann man nur durch den Glauben empfangen, und der Erlösung ist dann auch nichts mehr hinzuzufügen. Denn das ist ja das Geheimnis des Glaubens. Jesaja, durch seine Wunden sind wir heil geworden. Vollendete Vergangenheit, würde ein Lehrer sagen. Da heißt es nicht, durch seine Wunden und anschließendem Wohlverhalten und moralisch tadellosem Leben können wir irgendwann heil werden. Nein, durch seine Wunden sind wir heil geworden. Unsere Erlösung hat bereits stattgefunden, damals auf Golgatha. Und sie war perfekt und sie war absolut ausreichend. Das kann man nur glauben. Oder auch nicht. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Vielleicht das noch. Das Geschwisterpaar Erlösung und Glauben hat noch ein weiteres Geschwister, die Gnade. Die gesellt sich automatisch dazu. Ohne geht's nicht. In Hebräer 13, Vers 9 steht, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, was geschieht durch Gnade. Nicht durch Gebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Herz wird fest, was geschieht durch Gnade, nicht durch Gebote, von denen die keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Unsere Herzen werden also nicht fest durch irgendwelche Exerzitien, nicht durch Anstrengungen, nicht durch Versuche, sich im Nachhinein noch einen Teil seiner Erlösung selbst zu verdienen, sondern allein durch Gnade. Die Formel heißt also Erlösung, Glaube, Gnade. Das ist nicht nur der Königsweg für Königskinder, sondern der einzige Weg im Plan Gottes, seine persönliche Berufung zu finden. Alles, was darüber hinausgeht, ist nichts anderes als Religiosität. Schauen wir doch mal an, was Religiosität ist. In uns, tief in unserem Inneren, steckt eine Institution, die bestrebt ist, auf jeden Fall ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Das ist unsere Seele. Und diese unsere Seele möchte sich auf jeden Fall in den Vordergrund spielen. Das kann ich alleine, sagt sie. Ich brauche nichts und niemanden, um auch alleine klarzukommen. Unsere Bekehrung und unsere Lebensübergabe hat sie gerade noch so akzeptiert. Vielleicht auch eine Zeit lang genossen, aber dann irgendwann hat sie sich erinnert, dass sie ja auch was kann. Und dann versucht sie Stück für Stück verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Natürlich nicht so direkt, dass wir es vielleicht merken und auch nicht so direkt, wie jetzt von mir beschrieben, sondern mit viel List und unter Aufbietung aller möglichen Tricks und Schliche, damit man nach außen wenigstens noch halbwegs christlich aussieht. Und sei es dann eben um den Preis der Religiosität. Und warum das Ganze? Damit sie stolz sein kann über sich selbst, doch endlich auch mal wieder was zustande gebracht zu haben. Siehst du, Gott, du hast doch mal doch den Richtigen oder die Richtige ausgesucht. Ich mach das schon. Das Schlimme daran ist, wenn es dann manchmal sogar klappt. Und besonders schlimm ist es, wenn etwas klappt, was bei anderen noch nicht so geklappt hat. Da fühlt sich die Seele wohl und ist stolz auf sich. Ich kann auch was. Tolle, tolle Sache. Die Frage ist nur bei der ganzen Geschichte, ist das eigentlich auch Gottes Plan mit uns? Dass wir unsere Seelen ausleben, unsere Bedürfnisse selbst befriedigen und uns nach all dem ausstrecken, was unsere Seele gerne haben möchte und nicht, was Gott unbedingt haben möchte. Denn meistens geht diese Geschichte ja noch weiter und das dicke Ende kommt nach. Wer kennt diesen Spruch? Wenn das Geschöpf sich aus sich selbst schöpft, dann ist es bald erschöpft. Stell dir mal vor, dass du einen liebenden Vater hast, dass du ein liebender Vater bist oder eine liebende Mutter, die alles für sein oder für ihr Kind vorbereitet hat. Du hast alle Wege geebnet, alle Steine aus dem Weg geräumt, hast deinen Sohn oder die Tochter mit allem ausgerüstet und dann musst du plötzlich erleben, wie das Kind sagt, ganz toll, aber nun versuche ich es mal selber. Das gibt es und zwar immer wieder. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist uns da sicher allen ein Begriff. Könnte auch eine verlorene Tochter sein. War es das, was Gott der Vater wollte? Ich denke sicher nicht. Und deswegen können wir aus einem früheren Leben hineinkommen in etwas völlig anderes, was es bis dato auch nicht in der Welt gegeben hat. Durch Kreuz zur Kindschaft. Wir kommen wieder zurück auf Galater 4, 1 bis 7. Befreiung vom Gesetz durch Christus. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Aber, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann bist du auch Erbe durch Gott. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kannte, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von neuem dienen wollt? Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monaten und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Da liegt also eine gewisse Gefahr drin. Hier wird der große Unterschied zwischen dem Gesetz und dem Wandel von einem Leben unter dem Gesetz zur Kindschaft in Gottes Familie geschildert. Und der Text des Paulus beschreibt diesen Vorgang als Erlösung. Übrigens nicht nur hier. Wer genaues wissen möchte, dem sei der Römerbrief empfohlen. Zurzeit Thema in unserem Mittwochshauskreis. Also Erlösung von einem Leben unter dem Gesetz hin zur Kindschaft in der Familie Gottes, mit Jesus nicht nur als Herrn und Erlöser, sondern als Bruder und Freund. Wem ist das jetzt schon zu viel? Oder anders gefragt, wer möchte schon gerne noch Kind sein? Wer möchte schon gerne wieder ein Kind sein, ein Kind, das sich ständig schmutzig macht, vieles kaputt macht, eigensinnig ist und dann auch noch ständig ankommt und was von seinen Eltern haben will? Im Zweifel vielleicht auch manchmal nur Geld. Und das sich von vielen Verantworten drückt und das Leben ganz einfach leicht nimmt, weil es genau weiß, der Papa wird schon richten. Und das sich immer dann verdrückt, wenn man es mal in den Arm nehmen will, um mit ihm zu kuscheln. Ich bin doch schon groß, lass mal. Wer will schon wieder so ein Kind sein? Nun, ich will so ein Kind sein. Und zwar mein Leben lang. Denn das ist meine Bestimmung. Das ist meine allererste Berufung vor allen anderen Berufungen. Und auch wenn ich als Kind erwachsen geworden bin und durch eine gute Erziehung herangereift bin zu einem verantwortungsvollen Menschen, der seine Berufung gefunden hat, auch dann möchte ich Kind Gottes bleiben. Diese Geborgenheit und dieses Angenommensein möchte ich niemals mehr vermissen. Ich möchte immer Gemeinschaft mit dem Vater haben, Gemeinschaft mit meinem Jesus und Gemeinschaft mit den anderen Kindern aus unserer Familie. Das wünsche ich mir, trotz und wegen meiner vielen seelischen Schiefstände, und zwar bis zum Ende. Das ist aber vielen scheinbar nicht genug oder auch nicht recht. Galater 4, 8 bis 10. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von neuem dienen wollt? Wir dürfen einfach Kind sein. Wir müssen uns nicht wieder in irgendein Joch pressen lassen, was wir vielleicht noch von früher kennen und das uns daher vielleicht auch sogar ein bisschen angenehm ist, weil wir sind ja nur alles Gewohnheitstiere und was man kennt, da hält man sich auch gerne auf. Aber diese ganze Geschichte geht ja noch weiter. Galater 5. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Überschrift: Aufruf zur rechten Freiheit. Wir sehen also, das Problem ist bekannt und wird nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen der Bibel angesprochen. Versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir beten es doch jeden Sonntag, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Jesus ist alles für uns und er hat alles für uns gemacht. In der Bibel steht, mit einem Opfer hat er uns, die wir geheiligt werden, erlöst. Und zwar nicht gerade heute oder morgen oder in der Zukunft, sondern Jesus hat alles für uns gemacht in der Vergangenheit, am Kreuz von Golgatha. Denken wir nochmal an das Zitat aus Jesaja: Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Abgeschlossene Vergangenheit. Es kommt die gute Nachricht. Wie kommt man denn in Genuss dieser Tatsachen, dieser Tatsache? Ganz einfach. Das kann man im Glauben annehmen. Einfach nehmen. Glauben heißt auch nehmen, annehmen. Wie? Im Glauben annehmen. Ja, wie denn? So viel Glauben habe ich doch gar nicht. Ja, das passiert immer wieder, auch mir. Dann bitten wir Gott darum, wir bitten Jesus darum, wir bitten den Heiligen Geist darum, denn auch Glauben ist eine Gnadengabe durch den Geist Gottes ausgeteilt, wenn wir darum bitten. Ja, aber dann muss ich ja ständig zu Gott gehen und ihm immer wieder darum bitten. Ja, genau, das ist so. Und das ist auch von Gott so geplant. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Gott ist Geist und wer ihn anbetet, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das soll aber keine Last für uns sein, sondern eine tägliche Erfrischung, ein tägliches Erleben, eine tägliche Bereicherung für unser Leben. Frage: Warst du jemals verliebt und wolltest gern einen, ach was sage ich, viele Küsse von deiner Angebeteten oder deinem Angebeteten haben? Und war es dir peinlich, jeden Tag wieder nachzufragen? War es ihr oder ihm peinlich, dich damit zu beschenken? Nein, sicherlich nicht. Das ist nun mal bei Liebespaaren gang und gäbe. Nun bist du aber der oder die Geliebte Gottes in Christus Jesus. Du bist das. Meinst du, Gott hätte Probleme damit, dich zu beschenken? Jeden Tag, vielleicht auch mehrmals am Tag? Denken wir doch daran, Gott ist die Liebe. Gott will genau diese Gemeinschaft mit dir. Und wenn du das praktizierst, dann bist du im Reich des Sohnes seiner Liebe angekommen. Wenn du die bedingungslose Erlösung durch Jesus Christus angenommen hast, dann bist du im Reich Gottes. Dann lebst du ein Leben im Glauben, ein Leben im Geiste und dann wirst du nicht mehr krampfhaft versuchen müssen, den Erwartungen Gottes durch Wohlverhalten gerecht zu werden, sondern du wirst die Früchte des Geistes kennenlernen, die dich in den Stand versetzen, alle Wünsche Gottes ohne Anstrengung und ohne Angst vor Scheitern und Versagen zu erfüllen. Kernsatz unserer heutigen Predigt: Gott erwartet nichts von uns, was er uns nicht vorher geschenkt hat. Das sind die Konsequenzen und Folgen einer vollkommenen Erlösung. Wie sagt Gott in Jesaja: Dies ist das Erbteil meiner Knechte im Licht und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Wir sehen also, zur Erlösung gehört auch die Erlösung von der Selbsterlösung. Und sei es auch nur die Selbsterlösung im Nachhinein. Welche Eltern kennen es nicht von den Kindern? Da hilft man ihnen, weil sie irgendetwas nicht hinkriegen. Es klappt und dann plötzlich, als die Kinder es begriffen hatten, kam der nachdrückliche Wunsch: Jetzt kann ich das wieder alleine. Und manche werden richtig zornig, wenn man sie da nicht lässt. So sind Kinder nun mal. Und so sind wir ehrlich gesagt doch auch. Jetzt bin ich erlöst und meine Zukunft bei Gott in der Ewigkeit ist gesichert. Und nun kann ich wieder alles alleine. Ich kann nämlich auch was, sagt die Seele. Und versucht sich hinfort nicht mehr reinreden zu lassen. Jedenfalls bis zur nächsten Katastrophe. Stimmt nur, wenn man dann auch noch nicht den Weg zurück zu Gott findet und in seine Berufung als Kind zurückfindet. Dabei hat Gott doch schon alles geregelt. Und der Preis dafür war der schändliche und anstrengende Tod seines Sohnes Jesus am Kreuz, damit wir aus einem Leben unter der Knechtschaft des Gesetzes zur Kindschaft kommen konnten. Die Frage ist doch, lebst du frei und ungezwungen wie ein Kind oder bist du immer noch dabei, deine Umgebung und Gott mit eigenen Anstrengungen, mit Wohlverhalten, mit moralischem Gutmenschentum und eigenen Worten zu beeindrucken? Weißt du, was das in letzter Konsequenz bedeutet? Du nimmst weite Teile deiner Erlösung, deiner Berufung zum Kind Gottes, für die Jesus sich abgemüht hat, einfach nicht an. Darüber könnte man noch viel sagen, aber wir wollen zum Ende kommen mit dem fünften und letzten Punkt. Christus hat uns befreit, er hat uns erlöst, er hat uns bei unserem Namen gerufen und wir gehören ihm, wir sind sein. Und durch unsere Wiedergeburt hat der Vater seinen Heiligen Geist dazugegeben, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Denn Gott ist Geist und wer ihn anbetet, soll ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Wahrheit ist Jesus Christus in Person, so wie Gott die Liebe ist. Damit ist ein Leben in der Gemeinschaft mit und in der Gegenwart Gottes nicht nur möglich, sondern geradezu erwünscht. Alle Voraussetzungen sind damit erfüllt. Durch den Heiligen Geist hat unsere rebellische Seele einen neuen Vorgesetzten bekommen und so ruft uns Paulus zu, lasst euch verändern durch Erneuerung eurer Sinne und lebt ein Leben im Geiste. In der Bibel steht tatsächlich nicht, dass wir uns verändern sollen. Schaut das gerne mal nach in eurer Bibel. Das wäre auch viel zu schwer für ein Kind und selbst kaum zu schaffen. Nein, wir sollen uns nur zur Verfügung stellen und uns verändern lassen. Veränderung kommt nicht durch Anstrengung oder eigene Werke. Veränderung unserer Sinne, wozu auch die Seele gehört, kommt durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheiten einführt und uns ohne Schmerzen und Mühsal verändert. Wir tun immer nur unsere zwischenzeitlichen Ausflüge zurück in die Gesetzlichkeit, unsere selbstgewählten Abkürzungen und Eigenwilligkeiten unserer Seelen. Aber das hat Gott so nicht mit uns geplant. Gott wollte Kinder und keine Lastenträger. Die Erlösung durch Jesus Christus war perfekt und absolut ausreichend, um uns tadellos vor Gott zu stellen. Und so gelingt dann auch unsere Heiligung, denn Jesus ist uns zur Heiligung gemacht und auch geworden. Und dem ist dann auch nichts mehr hinzuzufügen. Und so, ihr Lieben, lasst uns immer wieder aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und auch dem Vollender unseres Glaubens. Das wollen wir auch gleich im Abendmahl tun. Amen.